als der Kaiser ein Gott war. Am Anfang dachte der Junge, er sehe seinen Vater überall. Vor den Latrinen, unter den Duschen, an Barackeneingänge gelehnt, beim Go-Spielen mit den anderen Männern mit ihren Schlapphüten aus Stroh auf den schmalen Holzbänken nach dem Mittagessen. Über ihnen der ewig blaue Himmel, die heiße Mittagssonne, keine Bäume, kein Schatten, Vögel. Es war das Jahr 1942 in Utah, im Spätsommer. Eine Teerpappe-Barackenstadt hinter Stacheldraht in einer staubigen Salzsteppe im Wüstenhochland. Der Wind war heiß und trocken, es fiel kaum Regen. Und wohin auch immer der Junge den Blick wandte, sah er ihn. Daddy, Papa, Vater, O-Tosan. Denn sie sahen wirklich alle gleich aus. Schwarzes Haar, Schlitzaugen, hohe Wangenknochen, dicke Brillengläser, schmale Lippen, schlechte Zähne. Unerkennbar, unergründlich. Das war er da drüben, der kleine gelbe Mann. Dreimal täglich ertönten die Glocken, endlose Schlangen. Über den schwarzen Barackendächern roch es nach Leber, es roch nach Wels und manchmal auch nach Pferdefleisch. An fleischlosen Tagen roch es nach Bohnen. Im Speisesaal klapperten Gabeln, Löffel und Messer, keine Essstäbchen. Ein endloses Meer hüpfender schwarzer Häupter, hunderte von kauenden Mündern. Schlürfen, schmatzen, schlucken. Und in der Ecke da drüben unter der Flagge ein vertrautes Gesicht. Der Junge rief, »Papa!« Und drei Männer mit Stahlrandbrille blickten hinter den dicken Gläsern von ihrem Teller auf und fragten, »Nandeschka, was gibt es?« Aber der Junge konnte nicht sagen, was es gab. Er senkte den Kopf und spießte ein Wiener Würstchen auf. Seine Mutter ermahnte ihn erneut, nicht herumzuschreien und nie mit vollem Mund zu sprechen. Harry Yamaguchi schlug mit einem Löffel gegen ein Glas und verkündete, am Montagabend würden sie alle gezählt. Die Schwester des Jungen gab ihm mit der abgewetzten Kappe ihrer Spangenschuhe unter dem Tisch einen Tritt. »Papa ist weg«, sagte sie. Man hatte ihnen ein Zimmer in einem Barackenblock unweit des Zauns zugewiesen. Dem Jungen, dem Mädchen, ihrer Mutter. Drin standen drei Eisenpritschen und ein Kanonenofen. Und eine einsame nackte Glühbirne hing von der Decke. Ein Tisch aus Kistenholz. Auf einem rohen Holzbrett stand ein altes Zenith-Radio, das sie aus Kalifornien mitgebracht hatten. Eine Blechuhr. Ein Glas mit Papierblumen. Ein Paket Salz. An die Wand neben einem kleinen Fenster war ein Bild von Joe DiMaggio aus einem Magazin geheftet. Es gab kein fließendes Wasser und die Toiletten waren einen halben Block entfernt. Weit weg auf der anderen Seite des Ozeans wurde gekämpft, und nachts lag der Junge auf seiner Strohmatratze wach und lauschte den Nachrichten im Radio. Manchmal hörte er im Dunkeln auch Geräuschfetzen aus anderen Zimmern herüberwehen. Das Poltern schwerer Schritte, das Mischen von Spielkarten, knarrende Bettfedern immer und immer wieder. »Tiefer, tiefer, ja«, hörte er eine Frau flüstern, und ein Mann sang mit hoher Stimme, »Auf Wiedersehen, Sweetheart, auf Wiedersehen.« Jemand sagte, »Sag doch Sayonara, Frank.« Jemand sagte, »Bonsoir.« Jemand sagte, »Jetzt seid doch bloß alle still.« Jemand anderes rülpste. Über dem Bett des Jungen war ein Fenster, und draußen waren Mond und Sterne und die endlosen Zeilen der schwarzen Baracken, schön aufgereiht im Sand. In der Ferne ein großes leeres Feld, wo nur Wüstensalbei wuchs, dann der Zaun und die hohen Holztürme. Jeder Turm war bewacht, der Wächter war mit Maschinengewehr und Fernglas bewaffnet, und nachts bediente er den Scheinwerfer. Er hatte braunes Haar und grüne Augen, oder vielleicht auch blaue, und war eben erst von einem Einsatz im Pazifik zurück. An ihrem ersten Tag in der Wüste hatte seine Mutter gemahnt, »Pass auf!« »Halte dich fern vom Stacheldrahtzaun«, hatte sie gesagt, »und sprich die Wachen in den Türmen nicht an. Schau nicht direkt in die Sonne und denk daran, niemals den Namen des Kaisers auszusprechen.« Der Junge hatte eine blaue Baseballkappe auf und schaute nicht in die Sonne.